Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, und uns beschäftigt gerade noch ein Brand eines Kuhstalls oder Kuhställe, auf jeden Fall in Grambo. Unsere Nachrichten jetzt mit Katrin Kalke. Wie ist die aktuelle Lage?
Also die freiwilligen Feuerwehren aus der ganzen Region waren bis zum frühen Mittag sogar im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Und vor Ort an der Brandstelle ist auch unser Reporter Sven-Peter Martens. Sven-Peter, du hast die Löscharbeiten ein bisschen mitbegleitet. Was hat das so schwierig gemacht?
Ja, man muss sich das so vorstellen. Hier stehen zwei Ställe nebeneinander, die bis auf die Grundmauern runtergebrannt sind. In einem standen Jungrinder, von denen leider 34 durch das Feuer getötet wurden. Einige Tiere wurden auch verletzt. In dem anderen Stall lagen Heu und Stroh. Und als das Heu und Stroh Feuer fing, brannte es hier lichterloh. Auch die Dachkonstruktion stürzte. Dann noch einen, sagt der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ladentin Grambo, Emanuel Reim.
Dieses Grambo, das ist bei Löcknitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Kann man denn schon was zum Ausmaß des Schadens sagen?
Außer der Wert der 34 toten Jungrinder kommen noch mindestens 300.000 Euro durch die zerstörten Ställe hinzu. Ein Vertreter der Versicherung hat sich hier schon vor Ort ein erstes Bild gemacht. Laut Wehrführer Reim könnte der Schaden auch höher sein.
Sven-Peter, ist denn schon was zur Brandursache bekannt?
Die Polizei ist hier vor Ort mit mehreren Beamten. Sie ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Mehr ist noch nicht bekannt. Ein Brandursachenermittler ist hier vor etwa einer Stunde am Brandort in Grambo eingetroffen. Sobald die letzten Glutnester erloschen sind, beginnt er mit der Arbeit.
Dankeschön, Sven-Peter Martens war das live aus Grambo beim Löcknitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Ja, und das Wetter, das zeigte sich heute nicht gerade von seiner schönsten Seite. Trotzdem zog es am Vormittag viele Menschen ins Schweriner Schloss, in den Burggarten auch. Der Tag der offenen Tür im Landtag, das war einer der Höhepunkte des Schlossfestes, das seit Freitag ja viele Besucher ins Residenzensemble lockt. Michael Seidel aus unserer Aktuell-Redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Micha, hat der Wind und der Nieselregen denn die Feierlaune der Gäste überhaupt bremsen können, getrübt?
Na, ich würde sagen, überhaupt nicht. Also als die Tore aufgingen um 10, strömten die Menschen in das Schloss. Schon im Vorhof standen ja die ersten Infostände. Da war überhaupt keine Zurückhaltung zu sehen. Gute Laune gab es vor allem beim Unterhaltungsprogramm im Schloss Innenhof. Und auch im Burggarten konnten sich die vielen Aussteller über Zulaufen und wirklich nicht beschweren.
Wie viel Gelegenheit gab es denn jetzt wirklich für so direkte Gespräche mit den Abgeordneten oder auch mit den Ministerinnen und Ministern?
Na, Minister und Minister habe ich so viele nicht gesehen, aber schon im Vorhof standen ja alle 5 Fraktionen mit Infoständen und Informierten zu ihrer Arbeit. Die Krönung für manche Besucher war aber, mal im Plenarsaal auf einem Abgeordnetenstuhl zu sitzen oder gar am Rednerpult zu stehen. Auf den Fraktionsfluren gab es viele Gespräche, Diskussionsrunden, Bürgerdialog und in den Konferenzräumen auf der Landtagsetage haben sich auch die Fachausschüsse des Landtags präsentiert.
Und der Norddeutsche Rundfunk, der ist ja traditionell immer Medienpartner beim Tag der offenen Tür im Landtag. Was war denn am NDR-Stand heute schon so zu erleben?
Na, ähnlich wie überall. Also vor dem Schloss gab es eine regelrechte Medienmeile. Neben uns standen noch Kollegen anderer Medien. Viele Gespräche gab es auch dort am Infostand, wie der NDR arbeitet, wie die Themen ins Fernsehen, ins Radio oder ins Internet kommen. Und auch im NDR-Landtagsstudio auf der Zwischenetage konnten sich Besucher anschauen, wie wir über Parlamentsarbeit berichten.
Dankeschön, Michael Seidel aus der Aktuell-Redaktion. Und jetzt weitere Meldungen. Bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs bleibt offen, wann ein Abkommen unterzeichnet wird. Der Iran hat bislang keinen Termin genannt. Nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums müsse man weiter abwarten. Eine Unterzeichnung noch heute sei unwahrscheinlich. Auch die Nachrichtenagentur Fars berichtet, Teheran prüfe weiterhin politische, rechtliche und technische Fragen. Die USA und Vermittler Pakistan hatten eine Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für heute erwartet. In der Schweiz läuft die Auszählung einer Volksabstimmung über eine Obergrenze für die Bevölkerung. Die rechte Schweizer Volkspartei will verhindern, dass die Einwohnerzahl durch Zuwanderung auf mehr als 10 Millionen steigt. Bei einem Ja müssten ab einer Zahl von 9,5 Millionen Einwohnern unter anderem Asylregeln und Familiennachzug verschärft werden. Beobachter rechnen mit einem knappen Ergebnis. Und der Basketballprofi Ariel Hook-Porty aus Stralsund ist NBA-Champion. Mit den New York Knicks gewann der 24-Jährige die Finalserie gegen die San Antonio Spurs mit 4:1. Hook-Porty ist damit nach Dirk Nowitzki und Jesaja Hartenstein erst der dritte deutsche NBA-Meister. Nun hofft der Center auch auf eine Berufung in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. 13:05, Sie hören den Mittagsschau kompakt bei NDR 1 Radio MV. Und da sagen wir Glückwunsch nach Greifswald an die jungen Plattdeutsch-Fans. Bei der 38. NDR-Geschichtswettbewerb Vertell doch mal haben Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums den Ü18-Preis gewonnen. Mit ihren Kurzgeschichten, Tonfiguren und einem Trickfilm sicherte sich der Kurs Pöttern o Platt den Preis für Kinder und Jugendliche. Und die Einzelheiten hat jetzt Thomas Nädler aus der Kulturredaktion.
Bei der großen Verteil-doch-mal-Gala im Hamburger Ohnsorgtheater nahmen die Schülerinnen und Schüler ihre Ehrung entgegen. 1.000 Euro für die Klassenkasse. Entstanden waren die prämierten Beiträge zum Thema Kuddelmuddel in einem Töpferkurs am Greifswalder Jahn-Gymnasium, in dem auch Plattdeutsch gelehrt wird. Die 5 besten Kurzgeschichten der Erwachsenen kamen in diesem Jahr aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Zum Wettbewerb ist auch wieder ein Buch mit den besten 25 Geschichten erschienen. Vertell doch mal wird ausgerichtet vom NDR, von Radio Bremen und dem Ohnsorgtheater.
Thomas Nädler berichtete aus der Kulturredaktion. Und heute Abend startet die deutsche Fußballnationalmannschaft endlich ihre WM-Mission gegen Außenseiter Curaçao. In Houston in den USA ist die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann klarer Favorit. Anstoß ist um 19 Uhr und Anne von Eickels aus dem ARD-WM-Team schaut voraus.
Die Fußball-WM ist aufgeblasen wie nie zuvor mit 48 Mannschaften, 104 Spielen und bis zu 6 Milliarden Zuschauern vor den Bildschirmen. Doch im Kleinen dieses großen Turniers denkt der Bundestrainer vor dem ersten WM-Spiel seiner Karriere an die Zeit als Jugendtrainer zurück. Auch damals war Anstoß gegen Mittag, so wie heute gegen Curaçao.
Ich bin ehrlich gesagt ein großer Freund davon. Es erinnert mich so ein bisschen an die U19-Zeit zurück, wo man 11 gespielt hat. Dann ist der Tag nicht so ewig lang im Hotel. Ich finde es sehr, sehr gut und ich glaube auch die Spieler begrüßen das. Wenn du so ewig lang warten musst, bis mal losgeht, ist auch nicht schön.
Und so gibt es den traditionellen Glücksmilchreis vor dem Spiel heute nicht zum Nachmittagssnack, sondern schon zum Frühstück. Und die wichtigsten Taktikbesprechungen hat Julian Nagelsmann auch schon erledigt.
Ja, alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen. Auch gesund.
Torwart Manuel Neuer ist also rechtzeitig fit geworden für das Spiel gegen Curaçao. Ein vermeintlich kleines Team bei dieser großen WM.
Das ist so ein bisschen so eine DFB-Pokal- oder Pokalsituation. David Goliath.
Im DFB-Pokal bei der U19 oder der größten Weltmeisterschaft in der Geschichte. Fußball ist und bleibt eben nur Fußball im Kleinen und im Großen.